Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. No. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für Win Today. Football O'Clock. Es ist Zeit für Training Camp Update Nummer 2. Wir durften schon eines aus dem Camp der Arizona Cardinals machen, besprechen, anbieten. Das ist sehr, sehr gut angekommen. Insofern freut es mich extrem, dass wir ein zweites Training Camp Update auch anbieten dürfen, machen dürfen. Es wird definitiv nicht das letzte sein. Das Ganze natürlich immer von und mit Arizona Cardinals Tight End Bernhard Zajkowicz. Bernhard, freut mich sehr, dass du einmal mehr bei Winter Day Football O'Clock mit dabei bist.
Ich freue mich auch sehr. Servus, Martin.
Bernhard, wir zeichnen das Gespräch zu einem eher unüblichen Zeitpunkt auf. Bei uns beiden ist tatsächlich Taglicht. Bei mir noch, bei dir schon. Erscheinen wird's am Montag in der Früh und dann hoffentlich auch viele Inboxen und Podcast-Feeds dann auch gleich schmücken. Wir sind so zeitnah wie selten an wichtigen Ereignissen bei den Arizona Cardinals. In der Nacht, zumindest was Europa anbelangt, von Samstag auf Sonntag, also noch nicht mal 12 Stunden vergangen, gab's das erste Preseason-Spiel der Arizona Cardinals zu Hause gegen die New Orleans Saints. Gleichzeitig auch das letzte Heimspiel in der Preseason. Dementsprechend gleich mal vorweg, bevor wir in Medias Res gehen, was die Arizona Cardinals anbelangt. Wie geht's deinem Körper?
Gut. Ich habe jetzt nicht das ganze Spiel durchgespielt oder so. Deshalb, geht gut. Also, aber es ist immer gut, weißt du, das erste Spiel von der Saison, ein bisschen so die Nerven natürlich auch wegkriegen und das Excitement wieder quasi zurück am Feld zu sein und all das. Deshalb ja, bin zufrieden, mir geht's gut.
Dann gehen wir doch gleich mitten rein. Wir sprechen über deine Mannschaft. Das sind wie immer
die Arizona Cardinals.
Die Cardinals, also auch in die Preseason gestartet. Woche 1 wird noch ein klein wenig andauern, was die Preseason-Action auch anbelangt. Inwieweit wirklich Erkenntnisse gewonnen werden konnten, das werden wir dann auch in unserer zweiten Rubrik, nämlich rund um die NFL, ein klein wenig versuchen aufzudröseln. Normalerweise für die Hörerinnen und Hörer, die uns aus der letztjährigen Regular Season kennen, sind unsere Folgen dreigeteilt. Wir sprechen immer über die Cardinals, wir sprechen immer über ein Thema der Woche, wir sprechen immer über das, was sich sonst so in der NFL ereignet. Das Thema der Woche, das gibt dann mit Regular Season Woche 1 sein Comeback. In den Training Camp Update sprechen wir über das, was bei den Cardinals passiert und logischerweise dann auch, was sonst sich so in der NFL ereignet. Aber lass uns beim gestrigen Spiel gegen die New Orleans Saints bleiben. Das Ergebnis in der Preseason, wie so häufig, zweitrangig, wenngleich es ein Game-Winning-Field-Goal gab beim knappen Sieg der New Orleans Saints. Da möchte ich dann auch noch speziell dazu kommen. Was mich bei deiner Rolle und auch bei deinem Dasein bei den Arizona Cardinals, und du bist jetzt in Jahr 4 gegangen und auch ins vierte Training Camp gegangen, so fasziniert ist, dass du natürlich die Camps hast, dass du natürlich die regelmäßigen Trainings hast. Aber wenn man die letzten 3 Preseasons aufaddiert und dieses eine Spiel von gestern noch hinzunimmt, das ist immer noch nicht einmal ansatzweise eine 16 oder 17 Spiele während der Regular Season. Also eine Handvoll Spiele, die du, wenn du Glück hast, in 1,5, 2 Jahren dann auch zusammen bekommst mit nicht allzu vielen, in Anführungszeichen, echten Snaps. Wie geht's dir da, dich auch mental auf so eine Situation vorzubereiten, dass du eben nur diese paar Snaps hast, um zu zeigen, was du kannst, diese paar Snaps hast, um zu zeigen, was du drauf hast, wie du glänzen kannst?
Ja, natürlich ist das mental schwer, aber ich bin nicht der Einzige am Feld, dem das so geht. Also das sind natürlich ganz, ganz viele von uns, die halt nur so viele Reps bekommen und die aber nicht wissen, ob sie einen Job hier haben werden. Und deshalb natürlich bei jedem Rap versuchen, das Beste zu zeigen oder halt einfach gut zu machen. Was natürlich jeder macht, der am Feld steht. Natürlich jeder will zeigen, dass er gut spielt und all das. Aber es ist halt in der Preseason so, wir sind 90 Leute und kann halt nicht jeder am Feld stehen, einfach. Aber für mich ist halt irgendwie nochmal ein bisschen anders, weil ich halt die letzten 3 Jahre gemerkt habe, dass es halt einfach sehr schwer ist, eben für mich dann irgendwie nach dem Preseason-Spiel noch relevant fürs Team zu sein. Oder dass sie eben drüber nachdenken, mich in der regulären Saison spielen zu lassen. Also ja, natürlich ist da irgendwie Druck, aber ich weiß nicht, ich versuche einfach im Moment zu bleiben und das zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Und im Endeffekt ist das alles, was man machen kann. Deshalb die Reps, die ich bekomme, wenn der Coach sagt, Zeiko, geht's raus, dann versuche ich das eben so gut zu machen, wie ich kann. Und ich versuche nicht drüber nachzudenken, ob ich nochmal aufs Feld komme oder ob das, was ich gerade gemacht habe, gut war oder schlecht war, sondern einfach wirklich im Moment zu sein. Und das hat mir sehr geholfen. Da habe ich im ersten Jahr große Probleme damit gehabt, weil ich einfach sehr in meinem Kopf war. Aber da habe ich natürlich dran versucht zu arbeiten. Und ich denke, dass ich damit viel besser geworden bin. Und ja, es hört sich halt manchmal ein bisschen dumm an, so ich kann eh nur das kontrollieren, was ich kontrollieren kann und so, wie so eine Floskel, aber es ist halt leider so, ich kann nicht kontrollieren, ob er mich als Wing oder als Tight End aufstellt oder ob er mir den Two-Minute-Drive gibt oder nicht und diese ganzen Sachen. Deshalb, wenn ich am Feld bin, versuche ich meine Leistung abzurufen und wenn nicht, dann warte ich quasi auf den nächsten Einsatz und ja.
Und das Schöne ist auch, das ist eine unserer Aufgaben, dass wir versuchen, solche Klischees zu entlarven oder erst recht auch herausarbeiten, dass da schon auch das eine oder andere Körnchen Wahrheit drinnen steckt. Und wenn wir dann vielleicht auch bei diesen Raps sind, die du dann bekommen hast und du hast es gestern auch auf das offizielle Statsheet, wenn man so will, geschafft, weil es eine Reception für ein Yard Raumgewinn gab. Du hast 12 Offensiv-Snaps bekommen, du hast 2 Special-Team-Snaps bekommen. Warst du immer Teil eines speziellen Personal-Groupings? War dir klar, wann rauszugehen ist? Oder gab es da irgendwie auch dann spontane Einsätze? Hey, Bernhard, geh jetzt schnell raus und füll auf. Wie muss man sich das vorstellen, wie man da aufgerufen wird? Vor allem, wenn es gegen Ende der Partie zugeht.
Also es ist eigentlich immer spontan, weil der Offensive Coordinator weiß auch nicht wirklich, was er als nächstes callt. Also je nachdem, wie das vorhergehende Play halt funktioniert. Weil wenn es First and Ten ist, wird er was anderes rausstellen, als wenn es Second and One ist oder solche Sachen. Deshalb, man steht halt einfach die ganze Zeit neben dem Coach und wenn der dann im Headset bekommt, okay, wir sind jetzt in 12 oder wir sind in 11, also ein Titans oder 2 Titans oder 3, dann dreht sich der Coach halt um und sagt, okay, ich brauche jetzt den und den und sagt halt, wer reingehen soll quasi. Natürlich kriegt man ein Gefühl dafür während dem Training, so wo sie einen hinstellen und was sie von einem wollen. Deshalb zum Beispiel, wenn jetzt 3rd-and-1 wäre, dann würde ich wahrscheinlich schon damit rechnen, dass sie mehr als einen Titan rausstellen und dass ich immer am Feld bin. Aber im Endeffekt weiß man es nicht und der Titan-Coach weiß es meistens auch erst, eben wenn der Coach ihm das sagt. Es gibt schon so zum Beispiel vorm Drive, meinen sie dann halt manchmal, okay, das sind die Sachen, die wir uns überlegen und dann weiß man natürlich, okay, dieses eine Play, da sind 2 Titans am Feld, dieses, da ist einer am Feld. Deshalb manchmal hat man so ein bisschen eine Idee, was sein könnte, aber vor allem, wenn der Drive länger wird, dann weiß man eigentlich nie. Und gestern war es eigentlich hauptsächlich so, dass ich, wenn 2 Titans am Feld waren, war ich der 2. Titan. Und ein, zweimal, glaube ich, war es, dass sie mich halt dann als einzelnen Titan reingestellt haben. Und den anderen eben rausgenommen haben. Und ja.
Was waren die Ziele? Definiert man im Tight End Room bei der Offense, vielleicht auch in diesen Units und Groupings, definiert man Ziele und wenn ja, wie haben sich die angehört, wie haben die ausgesehen?
Ja, also so Ziele schwarz auf weiß ist manchmal recht schwer und vielleicht machen die das deshalb auch nicht so, weil es ist halt schwer zu sagen, okay, ich weiß nicht, von dir will ich 4 Catches und 50 Yards oder so, oder von dir will ich diese 2 Blocks sehen und das soll passieren bei den Blocks, weil es halt eben so schwer ist, quasi das Spiel so vorauszuplanen. Also so ein, ich meine, weiß nicht, wie viel Offense Plays wir hatten insgesamt, aber es ist halt schwer, über diese Anzahl von Raps eben zu sagen, okay, du kriegst genau das und das will ich daraus sehen. Deshalb bei uns als generelles Team, aber auch in der Offense und im Position-Raum war eigentlich, das sind ja mehr so Ziele, wir wollen sehen, dass ihr hart spielt, wir wollen sehen, dass ihr nicht zögert, wir wollen sehen, dass ihr die Plays natürlich könnt. Und natürlich, wenn der Ball kommt, wollen wir sehen, ob ihr das Play machen könnt oder nicht. Aber oft in der Preseason ist es auch, vor allem zum Beispiel Receiver jetzt eben, die da stehen immer 3 oder 4 vielleicht sogar am Feld. Und es kann halt nur einer den Ball bekommen. Das heißt, oft ist es dann halt auch so, wenn du den Ball nicht bekommst, weil, keine Ahnung, die Pocket bricht zusammen und der Quarterback muss scramblen oder was auch immer. Deshalb, das Beste oder Wichtigste, was du auf jeden Fall machen musst, ist, dass wenn du am Feld bist, dass du, wenn du eine Route hast oder was auch immer, dass du halt offen bist. Weil egal, was passiert, später am Film sehen die dann halt, okay, der war offen, der hat eine gute Route gelaufen. Das könnten so individuelle Goals sein, einfach, dass man sein Matchup gewinnt. Und wenn man das jedes Mal macht, dann fällt das natürlich auch auf. Und dann sagen sie, okay, der läuft gute Routen und was auch immer. Ja, sonst so in unserem Titan-Raum war halt noch, dass wir einfach eben alles, was ich vorgesagt habe, eben, dass man nicht zögert, all diese Sachen. Mode of Play nennen wir das. Das wäre einfach mehr physical, smarter und was auch immer sein sollen als die Gegner. Und in unserem Raum war es eben auch noch, dass wir halt einfach in unseren Blocks einfach die Technik, die wir halt natürlich im Training lernen und die von uns verlangt wird, dass wir die natürlich im Spiel dann umsetzen. Also das ist immer dieses, da reden die Coaches recht viel drüber. Also jetzt im Trainingscamp, das ist diese 3 Wochen, wo du quasi nur trainierst, und da geht es eben darum, die Sachen, die im Meeting quasi besprochen werden, aufs Feld, also aufs Trainingsfeld zu übermitteln. Und jetzt eben das erste Preseason-Spiel ist der nächste Schritt quasi. Also dieses von Meeting auf Trainingsfeld hast du jetzt schon gezeigt oder hattest du schon die Chance zu zeigen. Und jetzt geht es darum, okay, wie gehst du von Training zu Spiel? Also was ist da der Unterschied? Was ist der Carryover? Weißt du, wie tut das sich von Training zu Spiel? Und jetzt kann das wieder gecoacht werden und hast eine Woche Zeit, das im Training zu verbessern oder zu verfeinern und dann noch ein Spiel und passiert ein Sprung oder nicht? All diese Sachen schauen die sich halt an.
Und die kommende Trainingswoche wird extrem spannend, weil es Joint Practices geben wird, die einzigen für die Arizona Cardinals in dieser Preseason, justament gegen die Indianapolis Colts, wo du dann auch nach vielen Jahren erstmals wieder auf Left Tackle Bernhard Reimann treffen wirst. Kleines Aviso an dieser Stelle, wir werden uns über die Joint Practices und auch über das zweite Preseason-Spiel der Arizona Cardinals dann heute in einer Woche unterhalten dürfen, beziehungsweise wird die Folge dann auch am Montag erscheinen, nicht eben morgen am 12. August, sondern am 19. August, also auch da brandheiße Updates aus nächster Nähe zu Joint Practices und dem Preseason-Spiel. Aber Preseason-Spiel 1, das war für die Cardinals insofern spannend, als dass die ganzen nominellen Starter und auch Stars nicht gespielt haben. Wie glaubst du oder weißt du, wie weiter verfahren wird werden die Kyler Murrays dieser Welt, die Marvin Harrison Juniors dieser Welt in der Preseason auch noch Spielzeit bekommen? Oder wird das vor allem den Menschen vorbehalten sein, die sich im Camp um Roster Spots battlen?
Also wie bei jedem persönlich das ausschaut, weiß ich jetzt nicht. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, so zufällig. Zum Beispiel beim James weiß ich, dass der wahrscheinlich kein Spiel spielen wird, was für mich auch Sinn macht. Er ist ein etablierter Spieler und der spielt eine Position, wo so oder so genug gehittet wird in der Saison. Und deshalb, warum auch noch in der Preseason? Und dann habe ich ihn eh so gefragt, weil ich weiß persönlich nicht, ob mir das recht wäre als Spieler. Weil ich glaube schon, dass ich so, weiß nicht, ein, zwei Drives hätte ich, glaube ich, schon recht gern Minimum in der Preseason. Vor der Season, dass eben nicht das erste Mal, dass ich gehittet werde oder dass ich am Feld stehe in der Season dann ist. Aber der James hat gemeint, für ihn ist das kein Problem. Was ich auch verstehe, wenn du schon so lange auf so einem hohen Niveau spielst, dass du dir denkst, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ja, wie das bei jedem individuell ausschaut, weiß ich nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei anderen auch so ist, dass sie eben sagen, na, wir brauchen dich gar nicht draußen. Bei so jüngeren Spielern dann, wie dem Paris oder so, kann ich mir vorstellen, dass sie ihn dann auf jeden Fall spielen lassen in der Preseason noch, einfach um ihn wieder reinzukriegen in das Spielverfahren und all das, dass er auch im Kopf wieder, okay, so läuft das im Spiel. Aber ja, weiß ich nicht genau.
Kleine Korrektur zu meiner Ansage, Marvin Harrison war gestern tatsächlich gedressed. 3 heiße Snaps hat er bekommen, aber es sind tatsächlich größte Teile der Starting Offense, der Starting Defense, das sind natürlich Projections, geschont worden und das auch aus den Gründen, die du angesprochen hast. Was spannend am gestrigen Spiel war, war, dass ein weiterer International Player Pathway Program Athlet am Spiel teilgenommen hat und auf Seiten der New Orleans Saints stand mit Charlie Smith, hat nämlich auch der Kicker einen Beitrag zum Spiel geleistet, weil er das Game-Winning Field Goal erzielt hat. Nachdem eben auch er IPP-Athlet ist, redet man mit so jemandem vor, während, nach dem Spiel, kennt ihr euch, stellt man sich da vor, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, gekannt haben wir es nicht, also ich habe das natürlich mitverfolgt und ich wusste, dass er bei dem Team ist und so. Er ist eh immer ganz funny da am Ende, weißt du, wenn das Spiel vorbei ist und alle gehen halt zusammen und jeder kennt 5 Leute oder was auch immer und ich kenne da halt nie irgendeinen, außer eben der Gegner hat einen International-Spieler. Also ich hab eh nach ihm gesucht, so ein bisschen, aber ich habe ihn irgendwie nicht gesehen, deshalb, ich meine, vielleicht ist er auch nicht wirklich da in die Mitte gekommen, weil er sich auch gedacht hat, oh, ich kenne eh keinen. aber ja, ich habe ihn dann irgendwie nicht gefunden. Aber ja, ist auf jeden Fall super. Ich meine, erstes Spiel, erste wichtige Situation und hat gezeigt, dass er das, dass er Nerven hat. Ich meine, soweit ich weiß, glaube ich, kommt er ja auch aus dem Profisport und ich finde das eigentlich eh recht interessant, so Sportarten, die eigentlich schon Profis waren, weil für die sind solche Momente ja eigentlich gewohnt. Natürlich ist es ein anderer Sport und ein anderes Umfeld und all das und er muss sich von vorne beweisen. Aber genau solche Attribute sollten eigentlich diese Spieler haben, dass die Situation nicht zu groß für sie ist. Weil so Spieler wie ich zum Beispiel, die aus Europa kommen, wir sind es nicht gewohnt. Also es ist ja kein Profisport daheim. Ich meine, jetzt immer mehr und jetzt kann man schon drüber diskutieren, ob es Profisport ist oder nicht. Aber für solche Leute ist das natürlich ein größerer Sprung dann auf einmal in so einem riesigen Stadion und was auch immer. Aber wenn man aus dem Profi-Rugby oder was auch immer kommt, dann sollte man in solchen Situationen ja eigentlich mehr darauf vorbereitet sein. Deshalb fand ich cool, dass er in dem Moment dann eben quasi gezeigt hat, dass das nicht so groß für ihn ist und den da einfach eiskalt reingehaut hat. Deshalb freue ich mich für ihn.
Und ich hasse es, dich zu berichtigen oder den normal klugen Klugscheißer spielen zu müssen, aber Charlie Smith hat, wenn ich richtig informiert bin, Gaelic Football gespielt. Gaelic, und ja, alle Gaelic-Sportarten, das glaube ich, Hurling auch mit dabei und noch ein paar. Das sind immer noch Amateursportarten. Mhm. Dementsprechend ist er jetzt genauso wie du auch erstmals mit American Football tatsächlich Profi und wie gesagt, einfach eine coole Story, dass ein Nordire, wenn ich jetzt auch nicht ganz falsch gewickelt bin, dann auch gleich seinen ersten Auftritt nutzt, um aufs Scoreboard zu kommen und den Unterschied zu machen. Das Game-Winning Field Goal war jetzt nicht aus großer Distanz, soll auch dazu gesagt werden, aber alles aller Ehren wert. Wir kommen zu Dingen, die sonst im Cardinals Camp passiert sind und ich glaube, da muss man sich auch in puncto Sprache etwas drastischeren Mitteln bedienen, weil es schlicht und ergreifend nichts Beschisseneres geben kann, als die ganze Zeit zu trainieren, die ganzen OTAs zu absolvieren, dann ins Camp zu gehen und dann im Fall von BJ Ojulari auf einmal mit leeren Händen beziehungsweise einer Season-Ending-Injury dazustehen. Second-Year-Pass-Rusher von den Arizona Cardinals hat sich schwer verletzt, wird 2024 kein einziges Spiel absolvieren können. Wie brutal war das in dem Moment, als er sich verletzt hat? Wie brutal war das dann auch für die Mannschaft, als die Diagnose reingeflattert ist?
Ja, es war so komisch, weil es war eigentlich ein ganz normaler Rap. Also der BJ ist ja Outside Linebacker und rusht halt eigentlich jedes Play den Quarterback eben von außen und kann so ein ganz normaler Rap. Er kommt über die Edge und der O-Liner ist halt an ihm dran und auf einmal fliegt er irgendwie so hin und hält sich das Knie. Es war irgendwie so ein bisschen freakish, keine Ahnung. Also es war nicht irgendwie so crazy overextended oder irgendein Late Hit, irgendein unnötiger oder irgendwas ins Knie reingefallen, sondern er ist einfach die Edge gelaufen und hat halt versucht, zum Quarterback zu kommen und dann hat er sich auf einmal das Knie gehalten. Ja, natürlich scheiße. Ich habe auch gestern ist er kurz neben mir gesessen, habe ich kurz mit ihm geredet. Ist halt nicht das, was man sich wünscht, vor allem als junger Spieler. Und dann in so einer Situation, ich meine, wenn es in Woche 17 oder 15 oder so passiert, dann kann man sich vielleicht noch irgendwie denken, okay, halb so wild. Aber ja, ist halt sehr ungünstiger Zeitpunkt. Und er hat generell ein bisschen, ich glaube, als er aus dem Draft gekommen ist, da hat er auch irgendwie eine OP am Hamstring oder irgendwas gehabt. Deshalb, ja, jetzt ist halt die zweite Saison, wo er mit irgendwas zu kämpfen hat. Deshalb, ja, fühle ich auf jeden Fall mit. Aber kommt vielleicht auch wieder zu dem zurück, was ich vorher angesprochen habe, dass er jetzt halt einfach nicht kontrollieren kann, ob er sich das Kreuzband reißt oder nicht. Deshalb, ich hoffe, dass er über den nächsten Monat dann in einen besseren mentalen Headspace kommt und quasi seine Rehab attackiert. Und ich glaube, es steht jeder hinter ihm in dem Building. Und deshalb, ja, ich glaube, es ist jetzt nicht wirklich was seine Karriere beenden wird. Aber natürlich schwer, davon wieder zurückzukommen. Aber ich glaube, wenn er sich da reinhängt und Dings, dann kriegt er auf jeden Fall nochmal eine Chance und kann zeigen, dass er ein richtig guter Spieler ist.
Natürlich ein schwerer Ausfall für die Cardinals, weil sehr viele Hoffnungen, auch was so frisches Blut für den Pass Rush und auch Verbesserung des Pass Rushes anbelangt, mit ihm verbunden worden sind. Und da werden Defensive Coordinator und auch Head Coach sicher nach Antworten suchen müssen. Und dann wiederum liest man die ganze Zeit aus Cardinals Camp. Das Camp an sich ist ja offiziell beendet, auch Trainings im Stadion und unter Fanzuspruch und mit Fans und dergleichen. Alles, was man von auch den Beatwritern, Reportern gelesen hat in den letzten Tagen und Wochen, war, dass Darius Robinson ein unfassbares Camp hat. Der zweite der beiden First-Round-Picks im vergangenen NFL-Draft. Wir haben im Sommer oder diesen Sommer ohnehin schon mal über ihn gesprochen. Aber ist er wirklich so ein Viech und hat er wirklich so ein Mega-Camp, wie überall geschrieben steht?
Also ein Viech ist er auf jeden Fall. Vor allem, also halt körperlich einfach. Der Typ, das war so funny. Am Anfang immer, wenn die Rookies daherkommen in den OTAs, also dann laufen die halt irgendwie da durch und müssen ihre Physicals machen oder was auch immer und wir haben gerade Gym oder was auch immer. Und dann kommt der Typ da und der ist halt riesig, aber der hat die breitesten Schultern, die du je gesehen hast und er ist einfach so ein Freak of Nature irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Also der ist auf jeden Fall so eine Macht, allein wenn man ihn schon anschaut. Und im Training tut er sich auch ganz gut. Also ich glaube, am Anfang war er irgendwie so, dass man nicht ganz wusste, so okay, hat er die Skills, die ein First Round eigentlich auch schon haben sollte, oder ist er einfach nur dieser Körper? Aber dabei beim Camp, also er macht Plays, er macht auch Tackles for Loss und solche Sachen, wo er die O-Line dann einfach auf die Seite wiped. Das heißt, er ist auch recht quick für seine Größe. und all das. Deshalb ja, kann ich nur zustimmen. Und ich meine, es ist immer, wenn wir reden da eh manchmal drüber, dass wenn man in der NFL so viel stärker oder so viel größer oder schwerer oder schneller oder was es auch immer ist, ist als die anderen, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr impressive, weil in der NFL alle groß, stark, schnell, schwer sind. Deshalb ja, der ist auf jeden Fall, also er hat auf jeden Fall alles, was er braucht. Und wenn man so dominant mit seinem Körper alleine schon ist, dann reicht manchmal ein Go-To-Move oder zwei Go-To-Moves aus, wo man weiß, okay, in der Situation verwende ich das, und dann funktioniert das halt oft, weil wenn man jetzt Left Guard oder Tackle ist oder was auch immer und man muss den blocken, dann hat man schon so im Kopf drinnen, boah, ich muss da jetzt so richtig rein explodieren, weil der so stark ist oder weil er einfach stärker ist als ich, dass er das natürlich dann sehr gut gegen die ausspielen kann, wenn er dann einmal nicht den Bull Rush macht oder wenn er einmal nicht seine Kraft ausspielt, sondern einen Move eben macht. Deshalb ja, kann ich nur zustimmen. Ich bin gespannt. Ich glaube, der wird riesige Schritte jetzt in der Saison machen, eben genau aus dem Grund, weil er halt einfach körperlich so dominant ist. Und wenn er dann noch ein, zwei Sachen dazu haut, dass das halt ein sehr dominantes Spiel einfach sein kann.
Tust du auch mal das in Anführungszeichen Vergnügen, gegen ihn gehen zu müssen, in einem der Practice Raps?
Ja, selten, weil der meistens bei uns die Three-Tackle, also der ist meistens D-Tackle bei uns. Also Interior D-Line. Er nimmt auch Raps außen, aber bis jetzt hatte ich keinen so einen Run-Block oder so voll gegen ihn alleine. Aber ja, der ist einfach huge. Einmal habe ich ihn gechippt, und chippen ist halt so, du bist als Teil und hast eigentlich eine Route, aber blockst den D-End noch so kurz, um es den O-Liner halt leichter zu machen. Und der Typ läuft halt off the edge, und er hat halt nicht damit gerechnet oder keine Ahnung was. Und deshalb ist er nicht wirklich gegen mich gegangen, sondern einfach nur so in mich reingelaufen, aber hat gar keinen Move oder irgendwas gemacht. Aber du spürst halt einfach das Gewicht, was der hat, und keine Ahnung, die Masse, die dahinter ist. Aber ja, das ist recht funny. Ja.
Hochoffiziell sind es 1,96 bei 130 Kilogramm. Bin sehr gespannt, wie sich das dann auch entwickeln wird, vor allem wenn man sich dann auch überlegt, 40 Yard Dash unter 5 Sekunden, der kann diese Masse sehr schnell und sehr effizient dann auch in Bewegung setzen. Winter Day Football O'Clock wäre nichts ohne die treuen Hörerinnen und Hörer und ohne die vielen tollen Fanfragen, die uns immer erreichen. Möchte heute dir stellvertretend für die Masse, die uns tatsächlich immer wieder erreicht, zwei von derselben Person stellen. Ich glaube, das ist mittlerweile unser Edelfan, Hilde 33, der sich da auch regelmäßig meldet und Gebrauch davon macht, dir Fragen zu stellen und Wissensdurst gestillt zu bekommen. Der schreibt oder möchte gerne wissen, was denn deine Top 3 Spieler aus dem Cardinals Camp sind. Vielleicht auch den ein oder anderen Sleeper, den Fans beziehungsweise Medien noch nicht am Schirm haben. Klammer, kann auch gerne Psycho selber sein. Klammer zu. Jetzt läufst du ohnehin mal außer Konkurrenz. Das ist ganz klar. Aber so ein, zwei, drei Spieler, die dir sofort in den Sinn kommen, die ein gutes Camp hatten, die dir aufgefallen sind, die eben sofort auf der Zunge bei dir sind. Wer ist das?
Als Sleeper auf jeden Fall, da haben wir so einen Receiver, ich glaube Nummer 30, Weaver heißt er. Vornamen weiß ich nicht ganz genau. Aber
Xavier Weaver.
Der hat ein richtig gutes Game. Der ist halt so ein typischer, ich glaube, er ist undrafted gegangen, kommt glaube ich aus Colorado. Und der Typ, Er struggled oder hat am Anfang vom Camp ein bisschen mit den Plays gestruggelt und all dem. Aber der macht halt einfach Plays. Also am Anfang, das war echt funny, weil manchmal hörst du die Coaches sagen, bah, jetzt läuft er schon wieder die falsche Route oder was auch immer. Und dann macht er aber einfach so nice Catches und dann sagen sie so, good play. Weißt du, ich meine, das ist dieses, Mann, was macht der schon wieder? Good play. Weißt du, ich meine, also der ist auf jeden Fall so ein Sleeper, der hat auch gestern, hätte er fast einen nicen Go gefangen, also er hat den Cornerback richtig zerlegt, er war 3 Yards vor ihm oder so, aber der Ball war leider ein bisschen zu weit. Wenn er den gefangen hätte, dann wäre er vielleicht kein Sleeper mehr gewesen, oder dann hätten vielleicht ein paar Leute über ihn geredet, aber ist halt nicht so gekommen. Also der hat auf jeden Fall ein gutes Camp. der andere Rookie-D-Liner, der hat auch ein gutes Camp. Der Edge, ich glaube Clemson oder so ist er gekommen. Der ist gut, der ist ein bisschen ruhiger und so. Also der, auch wenn er ein Play macht, dann sticht er irgendwie. Gestern hat er, glaube ich, so einen Sack gehabt oder so einen halben, aber ist nicht so ausgezuckt wie alle normal. Deshalb, weiß nicht, ich glaube, der ist ein bisschen under the radar, aber der macht auf jeden Fall einen guten Job. Und sonst D-Rob natürlich. Und auf der Defense-Seite Rabbit 42, ich kenne seinen richtigen Namen nicht, aber Rabbit nennt ihn jeder. Auch ein Rookie.
Der weißt du, woher der Name oder der Spitzname von Dadrian Taylor Demerson kommt? Ich meine, das ist schon mal a mouthful, muss man sagen, aber warum nennt man ihn Rabbit?
Nein, habe ich aber auch nie hinterfragt. Das ist einfach der Rabbit. Weißt es du oder was?
Nee, keine Ahnung.
Okay. Ja, nein, das ist der Rabbit irgendwie. Keine Ahnung. Kann Mission? Ich mal in Erfahrung bringen.
Ich wollte gerade sagen, Mission fürs nächste Mal. Warum ist Dadrian Taylor Demerson mit der 42 Spitzname?
Warum ist Rabbit?
Genau. Sehr,
vielleicht,
sehr gut.
Weil er so quick ist oder so, ich weiß nicht, oder vielleicht ist das sein Lieblingsessen.
Reiht sich auf jeden Fall in einer Reihe an Rookies ein. Dadrian Taylor Demerson, ja, Rabbit, Xavier Thomas, die du aufgelistet hast, alles Rookie, Draftpick, Xavier Weaver, der Sleeper mit der Nummer 30, äußerst ungewöhnlich für einen Wide Receiver.
Das sind halt immer so Receiver, da weißt du dann gleich, weißt du, wenn ein Receiver die 30 oder irgend sowas hat im Camp, dann weißt du, okay, also wenn der nicht gut spielt, dann ist der wahrscheinlich nicht mehr da. Das sind halt so typische Fringe-Spieler, die dann halt so Nummern kriegen. Aber keine Ahnung, ich glaube, der macht das gut.
Weil du die ganzen Rookies und eben auch Undrafted Rookies aufgezählt hast, Hilde hat sich nämlich dann nochmal erkundigt oder möchte wissen, und ich zitiere, mich würde interessieren, wie die Rookie-Taufen waren und welche Performance die beste war. Also wir werden nachher auch noch ein klein wenig über Hard Knock sprechen und die aktuelle Staffel, die eben die Chicago Bears begleitet, und man kennt das aus vielen vergangenen Hard Knocks Staffeln, wer da wie performt hat und dergleichen und was irgendwie so die coolen Stücke waren. Gab es bei euch was Nennenswertes, Erwähnenswertes, Lustiges, das hier in Erinnerung bleiben wird?
Ja, die waren overall eh ganz gut. Das ist immer so ein Hit or Miss. Alle mussten singen. Und D-Rob's Performance war tatsächlich die beste. Also, die haben einfach so einen normalen Rap-Song halt irgendwie gemacht. Aber das war echt funny, weil es, keine Ahnung, wenn die Leute das dann halt fühlen, weißt du, am Anfang immer alle recht kritisch und haben schon die Papierdinger in der Hand so ready zum Werfen. Aber dann hat er irgendwie alle abgeholt mit seiner Performance. Und dann das Sahnehäubchen war, dass er halt so Stripclub-mäßig so ein Bündel Einser gehabt hat. Und dann, als halt so irgendwie der Höhepunkt von der Performance war, schmeißt er das so in die Luft und das verteilt sich überall im Meetingraum. Und dann sind halt alle eskaliert. Ein paar Leute haben angefangen, die Einser aufzuheben. Sie so, ich habe Kinder zu Hause, weißt du, ich muss College zahlen und so. Also das war auf jeden Fall sehr funny. Aber ja, sonst war eh gut. Der ein oder andere war auch dabei. Der Tipp zum Beispiel, dem haben sie die Musik abgedreht. Aber ja, das ist immer funny. Aber die waren auf jeden Fall die Besten.
Ich habe nur zwei Fragen an dich, was die Arizona Cardinals anbelangt. Eine tatsächlich ernst gemeinte und eine auf der etwas seichteren Seite, damit wir auch ein breites Themenspektrum abdecken. Die Road to Indianapolis. Wie sehen jetzt die nächsten Tage aus in Richtung Joint Practices mit den Colts und dann auch hin zum Preseason-Spiel?
Also heute off eben am Tag nach dem Spiel und am Montag dann haben wir ein Training in Tempe. Das wird hart, das erste Mal ohne Klimaanlage trainieren jetzt im Sommer. Und dann Dienstag fliegen wir schon rüber nach Indy. Am Travel Day, da werden wir nicht zusammen. Und dann haben wir eben die zwei Joint Practices Mittwoch, Donnerstag. Und da freue ich mich schon drauf. Das sind immer gute Practices und auch qualitative Practices, weil wenn du die ganze Zeit gegen dieselben gehst und was auch immer, dann, ich weiß nicht, es zählt halt ein bisschen mehr, wenn man, weil im Endeffekt ist es eigentlich wie so ein Spiel, aber das, weil du halt gegen andere Gegner gehst, aber es ist dann irgendwie ein Training, weil halt die Parameter kontrolliert werden, so was wird jetzt eben trainiert. Deshalb, ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und es wird sicher eine gute Woche. Und dann samstags, glaube ich, spielen wir schon wieder das nächste Spiel.
Und davon wird es eben, wie schon gehört, Updates von dir geben, mir bei Winter Day Football O'Clock. Abschließend zum Teil der Arizona Cardinals ist dieser Tage publik geworden, dass die Cardinals bei Heimspielen einen Cotton Candy Burrito anbieten werden. Und für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, einen Link dazu wird es auch in den Shownotes dieses Podcasts geben. Also wirklich ein Zuckerwatte-Burrito und jetzt einfach nur das Foto, das ich gesehen habe, sieht so aus, als ob er gefüllt wäre mit M&Ms und irgendwelchen Cereals und einfach wahnsinnig viel ungesunden Zeugs. Also in Wahrheit kann man da sich als Teilzeit-Diabetiker schon mal irgendwie beim Gesundheitsamt melden, wenn man sich die Dinger reinhaut. Als du das gesehen hast, was ist das erste durch den Kopf gegangen?
Ja, komplett gestört. Es ist so, also, ja, keine Ahnung, das ist halt so eine Sache. Ich weiß nicht, ich denke, für die Kinder ist es wahrscheinlich eh ganz cool. Es ist halt so.
Das Ding ist riesig.
Level 1000 Zuckerwatte irgendwie, weil das ist irgendwie Zuckerwatte und dann eben so M&Ms oder was auch immer da innen drinnen nochmal drauf. Aber ja, ich meine, kaufen wahrscheinlich ultra viele Leute, weil ultra viele Kinder sagen, oh, ich will das unbedingt haben. Also es ist recht funny, weil ich und der Bruder von meiner jetzt Verlobten, wir überlegen jetzt schon recht lange eigentlich, weil wir wollen eigentlich Kaiserschmarrn hier rüber nach Amerika bringen. Und dann, als wir das gesehen haben, waren wir so, hä, das wäre doch perfekt gewesen, so Kaiserschmarrn irgendwie wenigstens noch gesund irgendwo, oder weißt du, wie ich meine? Zwar auch eine Mehlspeise, aber halt irgendwie 10-mal gesünder als das. Und dann dachten wir so, ah, shit, das hätten wir sein können. Das wär auf jeden Fall besser, finde ich, gewesen, wenn es da Kaiserschmarrn zum Kaufen gegeben hätte, als wie so ein Zuckerwatte-M&M-Ding. Aber
wenn irgendjemand aus der Cardinals-Organisation das hört und das Deutschen mächtig sein sollte oder jemand Kontakte dorthin hat, ja, Kaiserschmarrn for the win. Für all die Deutschen, die das nicht kennen, einfach so ganz fluffige Pancakes irgendwie. Was,
ja, so wie Scrambled man? Pancakes beschreiben wir es hier drüben immer.
Okay.
Also so Pancakes, die halt irgendwie so nicht zerrissen, aber halt so,
ja,
so
doch,
Eierspeise,
ja,
so, aber so mit gezupft. Pancakes.
Genau.
Ja, genau.
Vielleicht zur Not einfach googeln, ist so ein Signature Sweet Dish in Österreich, also gerade die vielen Menschen, die jetzt aus Deutschland vor allem zuhören, weiß nicht, ob es in der Schweiz auch Leuten ein bisschen ist, aber Kaiserschmarrn ist mega und schmeckt wahrscheinlich tatsächlich am besten auf irgendwelchen Berghütten und in alteingesessenen Gasthäusern, weil am besten frisch zubereitet und dann mit Zwetschgenröster. Ich glaube, das ist so die traditionelle Art und Weise der Konsumation. Bevor wir uns da kulinarisch um Kopf und Kragen reden, würde ich vorschlagen, wir springen eins weiter und widmen uns wie immer unserer Rubrik
rund um die NFL.
Eigentlich möchten wir diese Training Camp Updates von Winter Day Football O'Clock ja relativ kurz halten. Irgendwie sind wir doch schon wieder bei der 40-Minuten-Marke angelangt und ich weiß, es ist ein Off-Day für dich, deswegen alles, was wir jetzt kürzer auch präziser besprechen können, hilft dir in deiner Tagesgestaltung. Deswegen möchte ich einfach nur wissen, was kriegst du aktuell so aus anderen Camps mit? Was sind Dinge, auf die du blickst, Dinge, denen du tatsächlich einen Wert beimisst? Weil mein Bullshit-Radar ist, glaube ich, nie so an wie in der Preseason, wo irgendwie alle super sind und jeder einen tollen Eindruck hinterlässt und dann gibt's wenig überraschend, sobald die Saison beginnt, dann doch wieder scheiß Teams. Aber was, wo verfängt sich dein Blick?
Es ist recht interessant, weil als ich das Play von Caleb Williams da gesehen habe, von dem Screenplay, diesen No-Look oder was auch immer, Da musste ich eher an dich denken, weil das war das einzige Play, was ich von ihm gesehen habe. Und ich dachte mir, keine Ahnung, von dem wird Instagram voll sein, von jedem Wurf, den er macht. Aber dann war das das einzige Play, was ich von ihm gesehen habe. Dann musste ich immer an dich denken, so, jetzt stellen sie ihn wieder da, als wäre er jetzt schon der Goat, wegen diesem einen Pass. Aber ja, ja, man kriegt nicht so viel mit, weißt du, der Tag ist voll mit Meetings und Training und all dem und man ist so sehr in seiner eigenen Welt irgendwie, im Trainingscamp, in seiner Bubble irgendwie drinnen, dass man nicht so viel mitbekommt. Natürlich, wenn man dann eben durch Instagram scrollt oder was auch immer, dann kriegt man die eine oder andere Sache mit, aber weiß nicht, dem schenkt man nicht so viel Aufmerksamkeit dann meistens. Deshalb, ich weiß nicht. Ich glaube mit solchen Dings, aber du kennst mich da eh schon mittlerweile. Da warte ich dann irgendwie immer bis zur Saison und dann sieht man eh, wie es ist. Weißt du, wenn dann alle Starter ein ganzes Spiel spielen und so, dann kriegt man eine bessere Idee, wie gut wer ist oder wie sich Teams in der Saison entwickeln, weil das ist natürlich auch eine Sache. Die könnten richtig schlecht jetzt sein, aber irgendwie, aber weil man dann eben nicht in dem Raum drinnen ist oder in dem Camp gerade, dann weiß man nicht, dass es eigentlich nur so Details sind, die gerade irgendwie nicht stimmen oder Abstimmungsprobleme, weil halt irgendwelche neuen Teile in der Offseason dazugekommen sind. Und das braucht manchmal einfach ein paar Wochen, bis es dann drinnen ist und auf einmal sind die dann richtig gut oder besser zumindest. Deshalb, ja, ich bin da immer nicht vorsichtig, aber ich weiß nicht, das geht so ein bisschen an mir vorbei meistens halt, oder ich schenke dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit.
Und ich glaube, es ist der perfekte Zeitpunkt, um dann meine Lieblingsstatistiken, es gibt nämlich zwei, zur NFL Preseason auch darzulegen. Du kannst dich vielleicht noch erinnern an die eine Mannschaft sicherlich, an die andere vielleicht nur peripher, ihr habt beide sehr, sehr intensiv miterlebt, die nachweislich zwei schlechtesten NFL-Mannschaften, nämlich die einzigen, die es geschafft haben, in einer Regular Season mit 16 Spielen oder mehr kein einziges Spiel zu gewinnen. Das waren die Cleveland Browns 2017 und das waren die Detroit Lions 2008. Was glaubst du denn, war der Preseason-Record der Cleveland Browns, der Winless Browns 0-16 2017?
Was sagt das nochmal, was ihr Record war?
Der Record in der Preseason.
Ja, wahrscheinlich fucking 3-0.
4-0. Damals gab es noch vier Preseason-Spiele.
Ja.
Was glaubst du wohl, und jetzt ist natürlich eine Setup-Question, was der Preseason-Record der 0-16 Detroit Lions 2008 war?
auch 4-0?
4-0. I rest my case. Also sagt alles über die Preseason. Deswegen ist aber auch so spannend, dann wirklich auch von dir zu hören, was Coaches, Spieler aus solchen Situationen dann tatsächlich rausziehen, was auch Ziele sind. Und könnte man vorstellen, dass das Ziel der San Francisco 49ers sicherlich war, für weniger Schlagzeilen zu sorgen, als das aktuell der Fall ist. Christian McCaffrey wird die komplette Preseason nicht spielen und wohl auch trainieren, hat sich eine Wadenverletzung zugezogen. Trent Williams hätte gerne seinen Vertrag aufgebessert, der All-Pro Left Tackle. Dann ist die Vertragssituation mit Brandon Ayuk immer noch nicht geklärt. Ist er Trade-Kandidat oder nicht? Wo stimmt er zu? Bessern die 49ers jetzt tatsächlich irgendwie nach? Und gerade diese Ayuk-Saga, die zieht sich dann doch schon sehr, sehr lange. Hast du das verfolgt? Ist das vielleicht auch etwas, über das man dann hin und wieder auch mal im Lockerroom spricht? Weil eigentlich alle, die in so Vertragssituationen waren, wo irgendwie klar war, ja, der wird dann schon irgendwie verlängert werden. Jordan Love, Tua Tagovailoa und dergleichen, also gerade auch die Quarterbacks und Justin Jefferson jetzt als Stellvertreter für die ganze Receiver-Zunft, die sind, da wusste man, der wird einen Vertrag benötigen, da wurde dann auch sehr schnell Nägel mit Köpfen gemacht, nur eben nicht bei Brandon Ayuk und das zieht sich jetzt schon tief ins Camp hinein und sorgt dann natürlich auch für, würde ich jetzt von außen mutmaßen, zumindest Unruhe rund um die Organisation, weiß nicht, wie weit das dann wirklich in die Organisation reingeht, aber wie hast du das alles miterlebt?
Ja, das ist so eine typische Sache, die ich halt so auf Instagram sehe, aber also die man schon irgendwo mitverfolgt, aber jetzt nicht so wirklich sich Gedanken drüber macht, aber ein Ding habe ich gesehen, das war recht lustig, so, da ist gestanden, witzig, wie Brandon Ayuk innerhalb von einem Monat oder irgendwie so oder einer Offseason, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, zu einer typischen Wide Receiver Diva Status gewachsen ist eben quasi. Aber ja, ich meine, ich verstehe ihn irgendwo, aber ich verstehe auch das Team. Ich glaube, wir reden dann später eh noch kurz drüber, welche Teams alt und welche Teams jung sind, und die 49ers sind eben ganz oben in dem vom Durchschnittsalter, und das größte Problem daran ist, dass dann halt viele Leute in dieser Situation sind, wo sie sagen, hey, ich komme jetzt von meinem 4-Jahres-Rookie-Vertrag oder was auch immer, ich will jetzt dein Geld, oder ich bin schon ein Veteran, ich will mehr Geld oder mir steht mehr Geld zu, von der NFLPA herausgehandelt. Deshalb ja, natürlich gibt es da mehrere Leute, die du bezahlen musst, deshalb ich kann mir vorstellen, auch von der 49ers-Seite daneben, dass die sagen, wir müssen auch irgendwo Cuts machen und wir können dich nicht zum Highest Paid Receiver oder ich weiß ja nicht, was die Erwartungen von ihm sind, machen. Deshalb, ja, natürlich verzwickte Lage irgendwo, aber ja, ich finde das halt dann immer irgendwo schade halt auch, weil das ist so ein guter Spieler und ich weiß nicht, hat so ein gutes Standing auch mit dem Team gehabt und wisst ihr, das hat alles gepasst, und dann nur weil da jetzt eben die Nummer nicht stimmt, wird das alles irgendwie zerstört, und ich verstehe es, man muss als Spieler eben für sich selber einstehen, und weil sonst fahrt das Team wahrscheinlich über einen drüber und man kriegt viel zu wenig Geld. Aber ja, irgendwo denke ich mir, ist dann wahrscheinlich auch so ein, wo man sagt, okay, na, ich bin lieber bei einem Team, wo ich jetzt schon die ganze Zeit war und da fühle ich mich wohl und die haben mich gerne hier und all das. Weißt du, ist ein guter Fit einfach für mich persönlich. Und deshalb verzichte ich vielleicht auf ein bisschen Geld, aber wie gesagt, ich kenne die Situation nicht genau, was jetzt da die Streitthemen sind oder was auch immer. Das weiß irgendwie keiner, außer sein Agent und das Team halt und er selber. Deshalb, ich hoffe, dass er da die beste Entscheidung für sich selber trifft natürlich, aber das ist so ein Gedanke, der mir bei sowas immer durchgeht, so warum manche Spieler dann darauf so beharren. Als ich habe letztens ein Interview von, noch ganz kurz am Rand, von Tyreek Hill gesehen eben, und der hat halt gemeint, ich wollte unbedingt bei den Chiefs bleiben und all das, und ich hätte auch einen Paycut genommen, aber die wollten ihm einfach nicht genug Guaranteed Money geben, und das dann wieder so eine Sache, da verstehe ich ihn, weil er das einer der, wenn nicht der beste Wide Receiver momentan, und dann ist das Team da so komisch und sagt, naja, wir können dir nicht so viel Guaranteed geben, und natürlich gehe ich dann woanders hin, wo sie einem 70 Mille oder was auch immer er dann bekommen hat. Aber der hat eben auch gesagt, keine Ahnung, ich wollte hier nicht weg, weißt du, ich fühle mich wohl in dem Team, das sind alles meine Brüder irgendwo, und die setzen mich gut ein, die verwenden mich genauso, wie ich mir das vorstelle, und natürlich hätte ich einen Paycut genommen, wenn das Guaranteed Money, also natürlich, er hat da seine Standards, wo er sagt, das Guaranteed Money muss stimmen, und das finde ich dann halt von Seiten Teams wieder schade, so, dann hast du so einen Spieler, der auch sagen wird, na, ich würde auch weniger Geld nehmen, und dann gibst du ihm das nicht, das finde ich auf der Seite dann wieder komisch, aber ich glaube, so würde ich es halt eben auch machen als Spieler, dass ich sagen würde, keine Ahnung, ich fühle mich da wohl, die verwenden mich gut, das ist eine gute Rolle für mich, nehme ich vielleicht auch ein bisschen weniger Geld.
Wird in dem Fall spannend sein, wie San Francisco gedenkt, alle Spieler zu bezahlen, auch diesen Core beisammen zu halten. Ein Core, der aktuell der älteste der NFL ist, hat da dieser Tage einen spannenden Tweet in meiner Timeline gespült, der auch in den Shownotes dieses Podcasts ist. Und ja, im Camp sind natürlich extrem viele junge Spieler, und Durchschnittsalter eine Mannschaft kann da schon auch drastisch gedrückt werden, aber das widerspiegelt schon in etwa auch die Gefühlslage, wer jetzt alte und junge Mannschaften sind, gerade die Green Bay Packers als jüngste Mannschaft im Schnitt der NFL, die San Francisco 49ers als älteste Mannschaft im Schnitt in der NFL. Eigentlich muss einem Angst und Bange werden, wenn man sieht, dass die Kansas City Chiefs unter den 4 jüngsten Mannschaften im Schnitt der NFL sind. Wirst du diese Grafik, die wir natürlich auch klein wenig hin und her geschickt haben, wahrgenommen, rezipiert?
Ja, interessant. Ich glaube, das spielt dann eben mehr mit. Ich meine, wer das jetzt nicht vor seinen Augen hat, also die ältesten 27 Jahre Durchschnitt San Francisco 49ers und die jüngsten 25,2 Green Bay Packers. Also es ist, ja, es sind 2 Jahre, aber es ist dann irgendwie doch nicht Also ich habe gedacht, dass der Unterschied größer ist, um ehrlich zu sein. Aber die Chiefs als Beispiel eben, ich glaube, die machen das ganz gut. Eben, die haben halt wirklich einen richtig kranken Quarterback und deshalb haben sie halt die Freiheit, glaube ich, zu sagen, okay, einige Spieler, die holen wir einfach als jungen Spieler und bezahlen sie dann aber nicht, wenn es dann soweit ist. Deshalb die haben die Freiheit, das, glaube ich, zu tun, und andere Teams haben dann weniger die Freiheit, das zu tun. Also ich ist immer so ein Spiel halt, aber ob das jetzt gut ist oder schlecht, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall billiger, wenn man da weiter unten ist auf der Liste, denke ich. Deshalb setting themselves up for success, glaube ich, die Chiefs.
Ich fand es extrem spannend und finde auch den Punkt, den du da jetzt als letzten gemacht hast, extrem klug, wie so viele deiner Ausführungen. Deswegen erwarte mal bei der nächsten Thematik natürlich nichts anderes. Erst einmal, vorneweg, hast du die Netflix-Doku Receiver gesehen?
Yes.
Wie fandest du es?
Ich finde die cool. Ich habe auch, Quarterback habe ich nicht ganz fertig geschaut, aber ich finde diese Netflix-Sachen generell cool und ich finde das immer sehr interessant, auch kann ich mir auch sehr interessant vorstellen, eben für so Leute, die jetzt nicht in einem NFL-Building sind, dass man halt eben ein bisschen mehr auch privat von den Leuten mitkriegt. Natürlich ist wahrscheinlich ultra stressig für die Leute, die in dieser Serie sind, und auch ein Eingriff wahrscheinlich in ihr Privatsleben bei Zeiten. Aber so als Zuschauer natürlich sehr interessant, weil man, das sind Leute, nach denen man sich auch irgendwie, so ich als Spieler, so ein bisschen orientiert oder schaut, was macht der so gut. Und dass man dann eben sieht, wie der auch persönlich irgendwie so drauf ist, ist natürlich ganz interessant.
Jetzt war Staffel 1, wenn man so will, Quarterback. Staffel 2, Receiver. Welche Positionsgruppe soll Staffel 3 sein?
Bei den Receivern waren natürlich die Titans auch irgendwie so ein bisschen reingemischt. Es wäre natürlich sehr geil gewesen, wenn wir eine eigene gehabt hätten. Aber ich würde gerne mal, also entweder, falls wir noch eine mit auf der Offense-Seite machen, dann hätte ich gern O-Line, weil das irgendwie einfach geile Charaktere meistens sind. Ansonsten hätte ich eigentlich sehr gern mal was auf der Defense. Und da wäre es vielleicht ganz interessant, so Linebacker oder so Mike Linebacker, weil ich glaube, da kann man recht viel erzählen halt irgendwie auch, weil die halt extrem viel machen müssen da in der Defense, die müssen immer jeden aufstellen und all das, und ich glaube Linebacker oder vielleicht Safety oder so, das sind auch recht lustige Menschen manchmal.
Vor allem, wenn man sich so vor Augen führt, einen Roquan Smith, einen Fred Warner oder einen Micah Parsons so bei der Arbeit zu belauschen, denen zusehen zu dürfen, das sind schon auch witzige Typen und manchmal auch sehr simple Gemüter. Meine Wahl wäre tatsächlich Tackle. Und einfach nur Tackle, um dann Offense und Defense zusammenzuspannen, so wie das bei Receiver jetzt auch nicht wirklich ganz positionsrein dann auch war, aber eben Offensive Tackles, Defensive Tackles, und da gäbe es schon ein paar, wo ich sehr, sehr gerne Mäuschen spielen würde, wie es dann auch in deren Alltag zugeht. Und vielleicht ist es dann bei Netflix ohnehin wieder so, dass das Panel dann wieder in die Gegenrichtung ausschlägt und sie erst recht wieder Quarterbacks machen, weil ja eigentlich sich nach Staffel 1 alle gefragt haben, ja, wir werden denn jetzt die Quarterbacks sein, die in Staffel 2 begleitet werden, und irgendwann hieß es dann, eben Receiver. Und vielleicht wird es eine andere Position, oder sind es dann erst recht jetzt wieder die Quarterbacks jetzt, wo niemand damit rechnet. Wir werden es herausfinden. Was übrigens auch losgegangen ist, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hattest noch keine Gelegenheit, es dir anzusehen, ist Hard Knocks mit den Chicago Bears. Ganz spannende Einblicke, wie jedes Jahr. Als ich mir Folge 1 zu Gemüte geführt habe, habe ich in der Endzone der Practice Fields so Zeichnungen gesehen oder so 5 Quadrate und dann Linien zurück, und die führen alle auf ein einzelnes Quadrat zu und 3 an der Zahl in der jeweiligen Endzone. Ich werde dieses Foto dann auch posten und in den Shownotes dieses Podcasts verlinken. Für Folge Football echt schon lange, aber das hatte ich so noch nie gesehen. Habt ihr das Foto auch zur Voransicht geschickt? Was ist das?
Ich fand extrem witzig, dass dir das aufgefallen ist, weil das irgendwie, also das Bild ist halt einfach so ein Footballfeld, wo man jetzt vielleicht nicht wirklich genau hinschauen wird, weil man sich denkt, ah, okay, Footballfeld, stehen ein paar Footballspieler drauf, aber die ist das aufgefallen. Also das sind, also die fünf Vierecke oder Quadrate vorne, die simulieren die O-Line, also das ist quasi, sind die Splits eben, also da ist ein Viereck ist der Left Tackle und dann ist der Abstand dazwischen, dann kommt der Guard und so weiter. Und soweit ich weiß, ist das eben für die Running Backs um die Tracks, also wenn der Quarterback an der Center ist und einen Handoff geben muss für den Run, dann muss der Running Back und der Quarterback sich natürlich abstimmen, okay, welchen Winkel nehme ich und welchen Winkel nimmt der Running Back, um jetzt eben das Handoff eben einfach zu geben. Und wenn das jetzt eben ein Outside Zone Run ist, dann ist der Winkel natürlich anders, als wenn es ein Inside Zone Run ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben verwendet wird, um einfach das zu trainieren, ohne jedes Mal fünf O-Liner dahin zu stellen. Einfach nur, dass sie dort stehen, dass eben so ein visueller Key einfach ist für die Running Backs. Okay, da ist mein Left Tackle, da muss ich hinlaufen und dann natürlich auch die Linien eben, dass der Coach dann am Film schauen kann. Weil wenn du nicht die Linie entlang laufst oder was auch immer der Coaching Point ist, du musst ein Yard außerhalb von der Linie sein, was auch immer, dann kann er natürlich genau sagen, hey, du bist nicht auf der Linie. Und wenn eben diese ganzen Linien und Quadrate nicht da wären, dann wäre das vielleicht ein bisschen schwerer zu coachen, dass man einfach genau sagen kann, okay, du musst diese Linie entlang laufen und wenn du nicht drauf bist, bist du falsch.
Hochinteressant. Und weißt du was? Wir sind schon wieder bei der guten Stunde angelangt. Wir können irgendwie nicht anders, als jedes Mal, wenn wir miteinander zu tun haben dürfen, dann auch eine Stunde miteinander zu plaudern. Für dich geht's jetzt in einen wohlverdienten Day off. Kommende Woche Joint Practices mit den Indianapolis Colts. Wenn diese Folge erscheint, das wird am Montag, dem 12. August, mitteleuropäischer Sommerzeit, der Fall sein. Dann ist es nur noch eine Woche hin, bis man dich erneut hören darf. Du wirst dann aus Indianapolis berichten, sicherlich auch von deinem Aufeinandertreffen mit Bernhard Reimann. Ich freue mich auf alles, was aus deiner Richtung dann hierher mitgebracht werden wird bei Win Today Football O'Clock. Immer wieder schön, mit dir ausführlich über American Football plaudern zu dürfen.
Hat mich auch wie immer sehr gefreut. Football.